Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute mit Miriam C. und mit einem Buch, das seit wenigen Wochen gar nicht mehr erhältlich ist. Robert Greens Sachbuch Die 24 Gesetze der Verführung. Wir schauen uns an, was da passiert ist. Wie die Thermodynamik mit Thomas Manns Buddenbrooks zusammenhängen, zumindest metaphorisch, das erklärt der Literaturwissenschaftler Kevin Fennemann und zu Beginn ein ebenfalls bildgewaltiger Roman von Elif Shafak. Die in Straßburg geborene, früher auf Türkisch, heute auf Englisch schreibende Autorin gehört zu den erfolgreichen ihrer Zunft. Ihre Bücher wurden in über 50 Sprachen übersetzt. Elif Shafak stand auf der Shortlist zum Man Booker Prize. Regelmäßig äußert sie sich auch politisch zu Themen wie Gleichberechtigung und Demokratie. Und sie beschäftigte sich mit dem Sehen und Gesehenwerden. Schon vor 20 Jahren erschien Elif Shafaks Roman Schau mich an im türkischen Original. Jetzt folgt die deutsche Übersetzung. Shirin Suchitravala hat sie gelesen.
Die Rahmenhandlung erzählt die Liebesgeschichte zwischen einer sehr dicken Frau und einem sehr kleinen Mann. Sie wiegt 132 Kilogramm und er geht ihr bis knapp über die Kniescheibe. Übergewicht meets Kleinwuchs. Die Frau ist obendrein noch Bulimikerin, frisst sich also voll, um alles hernach wieder in die Toilette zu würgen. Wenn sie mit ihrem Minimann auf die Straße tritt, ist das ein Hingucker, ein sonderbares Paar und eine Attraktion im Istanbul des Jahres 1999. Nicht die einzige surreale Idee in diesem Roman. Passagenweise fühlt man sich an Boris Vian's »Der Schaum der Tage« erinnert. So seltsam geht es zu. Dann wieder herrscht nüchterner Realismus, wie in dieser Selbstbeschreibung der namenlosen Ich-Erzählerin.
Ich bin ja nicht eine dieser mütterlichen Molligen mit roten Bäckchen, die überall gute Laune versprühen. Solche Frauen sind meistens eher klein und wirken daher trotz ihrer Pfunde noch immer irgendwie liebenswert kompakt. Ich dagegen bin nicht nur überdurchschnittlich schwer, sondern auch überdurchschnittlich groß und somit nicht etwa mollig, sondern ein Brocken.
Die Geschichte von der dicken Frau und dem kleinen Mann dreht sich wie alles in diesem Roman um Sehen und Gesehenwerden. Die anderen Handlungsstränge spielen im 17. Jahrhundert in Sibirien, im 19. Jahrhundert in Frankreich sowie zu wechselnden Zeiten in Istanbul. Es wimmelt vor Schamanen, Palästen, Zwitterwesen und Simsalabim. Im Istanbul des Jahres 1999 schreibt der kleinwüchsige Mann derweil an einem Lexikon der Blicke. Seine Einträge verteilen sich über die Rahmenhandlung, von ganz lustig über hirnrissig bis onkelhaft.
Kerl, blind. In einer Stadt voller goldener Kuppeln lebte einmal ein sehr, sehr alter Mann. So alt war er, dass in den Falten seines Gesichts, wenn es regnete, das Wasser tagelang nicht verdunstete. Er wusste nicht, wie alt genau er war, doch nichts auf Erden konnte ihn mehr befremden. Denn was es auch sein mochte, er hatte es irgendwann schon mal gesehen.
Meist vergehen in diesem Roman keine zwei Sätze, bis eines der Triggerworte rund ums Sehen fällt. Blicke, Augen, Betrachtungen und so fort. Ihr Thema lotst die Autorin mustergültig durch den Roman, verschränkt das Sehen mit dem Erkennen, lässt Gott alles sehen und alle von Gott gesehen werden wollen. Virtuos führt Elif Shafak ihre Motivketten durch die Jahrhunderte und schießt dabei nur selten übers Offensichtliche hinaus. Im türkischen Original ist das Buch schon 1999 erschienen, doch daran liegt es nicht nur, dass es so altbacken daherkommt. Das scheint viel mehr gewollt, wie auch der nahrhafte Erzählton und die überladene Grammatik. Und täglich grüßt das Adjektiv Komposita. Die Sonne scheint hier honiggelb, der Himmel taubengrau und Wolken winken schäfchenweiß. Das tönt ein bisschen so, wie sich Klein Fritzchen den Orient vorstellt. Zuckersüß. Eine Geschmacksfrage. Daneben glänzt das Buch mit saftigen Vergleichen. Frauen mit Krampfadern, so dick wie Telefonkabel, Augen so leer wie die Aussteuertruhe eines Waisenmädchens. Das metaphernschwangere Erzählen führt dazu, dass die Wirklichkeit unter die Räder der Magie gerät. Es mag viele Leute geben, denen das schmeckt. Die anderen sind heilfroh, wenn der widerstehliche Märchenton verhallt ist und die üppige Erzählung endet.
Shirin Socitravala über Elif Shafak, Schau mich an. Aus dem Türkischen übersetzt von Gerhard Meyer und erschienen im Verlag Kein und Aber. Über die Buddenbrooks, den vielleicht nicht besten, aber doch berühmtesten Roman von Thomas Mann, ist auch nach 120 Jahren längst noch nicht alles gesagt. Der noble Jean, der fleißige Thomas oder die sture Toni Buddenbrook, die beschäftigen die Germanistik bis heute. Und auch mit naturwissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten lässt sich der Niedergang dieser Lübecker Kaufmannsfamilie beschreiben. Das zeigt jetzt der Autor, Übersetzer und Literaturwissenschaftler Kevin Fennemann in seinem neuen Buch »Die Welt vom Rücken des Kranichs – Thermodynamik und der Verfall einer Familie« analysiert er die Buddenbrooks mit Hilfe der thermodynamischen Gesetze. Ich habe Kevin Fennemann vor der Sendung gefragt, wie man denn auf so eine Idee kommt.
Ich hatte eigentlich ursprünglich vor, eine größere Kulturgeschichte der Müdigkeit zu schreiben. Und die moderne Entdeckung der Müdigkeit mit der modernen Entdeckung der Entropie Mitte des 19. Jahrhunderts, als man sich eben mit thermodynamischen Fragen beschäftigt hat und einfach nicht herausfinden konnte, warum die Dampfmaschine, die gerade neu erfunden worden war und sich aber einfach nicht perfektionieren ließ, warum diese Dampfmaschine nicht effizient genug funktionierte. In diesem Zusammenhang entdeckte man halt, dass alle menschlichen Gesetze, alle naturwissenschaftlichen Gesetze der Entropie unterliegen. Und eine Entropie bedeutet natürlich, dass jeder Arbeitsaufwand unausweichlich in einen Energieverlust mündet, sodass jeder gesellschaftliche Zusammenhang, jede Maschine, jedes Individuum, egal wie hart sie auch arbeiten, unweigerlich irgendwann mal erschöpfen. Und dieser Punkt wäre eigentlich der Hauptpunkt meiner Kulturgeschichte der Müdigkeit gewesen. Und wie das so oft ist, für mich jedenfalls, ich nehme mir große Projekte vor, die dann nach und nach zusammenschrumpfen, sodass dann irgendwann nur noch Thomas Mann übrig blieb.
Dieses zweite thermodynamische Gesetz, Sie haben es jetzt schon ja wahrscheinlich viel besser formuliert, als ich das mir hier notiert habe. Also kein physikalisches System ist in sich geschlossen, deswegen geht zwangsläufig also Energie verloren. Jedes System ist irgendwann erschöpft. Das wurde ja 1955 formuliert und genau zu dieser Zeit bangen also auch die Buddenbrooks im Roman um ihren politischen Einfluss, auch um die Wirtschaftskraft ihrer Familie. Kannte denn Thomas Mann beim Schreiben diese ganze damals ja hochaktuelle Forschung?
Darüber kann ich natürlich nur spekulieren. In seinen Tagebüchern und Essays gibt es einige Erwähnungen des Namens Hermann von Helmholtz, der wichtigste Forscher Mitte des 19. Jahrhunderts war in diesen Zusammenhängen, der 1855 den zweiten thermodynamischen Hauptsatz formuliert. Ich würde sagen, dass es durchaus gute Gründe gibt, anzunehmen, dass er sehr vertraut war mit dem physikalischen Kenntnisstand der Zeit, denn Naturwissenschaften waren in. Das Bürgertum hatte die Zeit und die Ressourcen Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelt, sich für Dinge zu interessieren, für die es sich bis dahin eigentlich nicht interessiert hatte. Also man lauschte Vortragsreisenden, gerade Hermann von Helmholtz, der vielleicht sowas wie der Christian Drosten seiner Zeit war und als Reichskanzler der Physik bezeichnet wurde. Also man beschäftigte sich mit diesen Dingen und man selbst beschreibt sich ja um 1900 als Spätgekommener. In seinem Tagebuch schreibt er damals, dass es ihm gefällt und ihm sogar zufällt, 100-mal erzählte Geschichten zum letzten Mal abschließend sozusagen und endgültig zu erzählen. Also ich stelle ihn mir vor, wie er da um 1900 auf einer Erhöhung steht, über das gerade zu Ende gegangene 19. Jahrhundert zurückblickt und alles nochmal zusammenfasst. Und jemand wie er, der die finanziellen Mittel hatte und auch die Muße zu lesen, was auch immer er wollte, der war, denke ich mal, vertraut mit diesen Dingen. Letztlich ist vielleicht gar nicht so wichtig, denn Diskurse zirkulieren, bewusst oder unbewusst, nimmt man sie auf und verarbeitet sie entsprechend. Und man hat viele Diskurse rezipiert, verarbeitet, immer und immer wieder, auch wenn sie sich vielleicht nicht immer konkret nachweisen lassen.
Und was hat es jetzt genau auf sich mit dieser Bedeutung der Thermodynamik und der Entropie, die Sie schon erwähnt haben, Herr Fennemann, für die Buddenbrooks und für das 19. Jahrhundert vielleicht überhaupt?
Ich benutze die Thermodynamik eigentlich nur als Metapher, mit der ich verschiedene soziale, genderspezifische und aber auch klassenspezifische Relationen in dem Roman erkläre. Also die These des Buches ist, dass Thomas Mann in Buddenbrooks Menschen als kleine Dampfmaschinen darstellt. Das heißt, als Produzierende und aufgrund ihrer Produktion und letztlich aufgrund ihrer ineffizienten Produktionsfähigkeit erschöpfende kleine Organismen. Und das gilt im Roman für einzelne Menschen, aber auch für Menschengruppen. Familien als Organismen, für Stände und für Klassen. Und da können wir vielleicht an die berühmte Revolutionsszene denken, wo 1848 in Lübeck vor einem Wirtshaus zwei unterschiedliche temperierte Energieformen, zwei unterschiedlich temperierte Organismen oder Maschinen aufeinandertreffen. Das warme Bürgertum, das im Wirtshaus sitzt und regiert, und die kalte Arbeiterklasse, die draußen hockt und von draußen hinein ins Warme eindringen will und Revolution machen will. Und beide für sich sind energetische Massen, die entsprechend agieren und aufeinander reagieren. Und diese Metapher gilt in Buddenbrooks nicht nur für Menschen oder für Klassen, sondern auch für Städte, gerade für die freie Hansestadt Lübeck, wo der Roman natürlich spielt, die eine warme Stadt ist oder sich als warme Stadt rezipiert und die sich ständig gegen das große und kalte Preußen abschotten muss, das Lübeck in sich aufnehmen will und so weiter. Es gibt zahllose Beispiele dafür im Roman.
Eine Figur ist eine unzerstörbare Dampfmaschine bei Thomas Mann und kommt recht unbeschadet durch sehr viel gesellschaftlichen Druck von außen, dem sie standhalten muss. Ich rede von Toni Buddenbrook. Kann sie sich diesen physikalischen Gesetzen widersetzen als fiktive Figur?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich finde Toni wahnsinnig beeindruckend, auch wenn sie leider die Figur ist, die manchmal die zweifelhaftesten Dinge sagen muss. Toni und die anderen Frauen im Roman haben gemein, dass sie sich, wie sie schon gesagt haben, diesem quasi thermodynamischen Fall widersetzen können. Die Frauen erschöpfen viel langsamer, sie werden quasi konserviert. Am Ende sind sie zwar gealtert, aber noch in guter Verfassung und sie sind die einzigen, die überleben. Die Männer sterben natürlich alle. Und es liegt nicht daran, dass diese Frauen nicht gearbeitet hätten. Ganz im Gegenteil, sie arbeiten viel härter als die Männer. Sie alle werden zu repräsentativen Ehen und zur totalen Selbstaufgabe für die Familienehre gezwungen und zum totalen Vergessen des Selbst. Und das ist es letztlich, was diese Frauen absurderweise beschützt. Und ich würde fast sagen, dass Toni sich letztlich weniger naturwissenschaftlichen Gesetzen widersetzt als literarischen Gesetzen. Denn bis zu den Buddenbrooks, das 1901, glaube ich, erschien, war es in den Romanen der Zeit eigentlich die Regel, dass eine Frauenfigur wie Toni von ihrem Autor oder von ihrer Autorin eigentlich hingerichtet wurde und werden musste. Denn so eine literarische Frauenfigur, eine Frauenfigur, die sich weigert, sich voll und ganz aufzugeben und für ein höheres Gemeinwohl alles zu tun, was von ihr verlangt wird, so eine literarische Frauenfigur durfte im 1900 eigentlich nicht leben, erst recht nicht überleben. Und bei Mann allerdings darf sie leben. Sie ist natürlich ungehorsam ein paar Mal und bekommt zur Strafe dafür ein chronisches Magenleiden verpasst, aber sie darf leben.
Eine so unzerstörbare und nimmermüde Dampfmaschine zu sein wie Toni Buddenbrook, das bleibt wohl auch im 21. Jahrhundert eine Fiktion. Der Autor und Literaturwissenschaftler Kevin Fähnemann war das. Er beschreibt in seinem neuen Buch Die Welt vom Rücken des Kranichs, die Thermodynamik und den Verfall einer Familie. Erschienen ist das Buch bei Mattes und Seitz. 2002 veröffentlichte der Hansa Verlag ein Sachbuch, die 24 Gesetze der Verführung, geschrieben vom US-amerikanischen Literaturwissenschaftler und Autor Robert Greene. DTV gab das Buch später als stark gekürzte Taschenbuchausgabe heraus, doch im Dezember vergangenen Jahres titulierte eine feministische Protestaktion das Sachbuch als eine Anleitung zur psychischen Gewalt. Hansa und DTV reagierten und verkündeten am 18.12.2020 in einer gemeinsamen Erklärung: Wir haben das Buch nun erneut betrachtet, in beiden Verlagen diskutiert und werden es nicht weiter verkaufen. Ob das richtig war, weiß Jan Drees.
Es ist so, so schlimm, lautet das Resümee einer Instagram-Story des Accounts @schwestersuffragette. Es geht um die 24 Gesetze der Verführung des US-amerikanischen Bestseller-Autors Robert Greene, 554 Seiten dick. Ein Buch, das bereits im Vorwort offenlegt, es sei
dafür gedacht, sie mit den Waffen des Charmes und der Überredungskunst auszurüsten, sodass die Menschen in ihrer Umgebung nach und nach die Fähigkeit zum Widerstand verlieren, ohne zu wissen, wie oder warum das passiert ist. Die Kunst der Verführung in Zeiten der Empfindsamkeit.
Schlimm sei dieses Buch, weil es nicht von Verführung berichte, sondern tatsächlich eine Anleitung zum psychischen Missbrauch sei, aufgrund von Stellen wie jener, die eine Isolation des Opfers empfiehlt, denn
eine isolierte Person ist schwach. Indem sie ihr Opfer nach und nach absondern, machen sie es ihren Einflüssen leichter zugänglich. Führen Sie es aus seinem vertrauten Milieu heraus. Entfremden Sie es von Freunden, Familie, Heimat. Im Zustand der Isolation und Konfusion, ohne Unterstützung von außen, können Sie es leicht bringen, wohin Sie wollen.
Der Blog feministischeslesen.de greift im Dezember 2020 die Geschichte auf und fordert: Eine Anleitung zu psychischer Gewalt darf nicht im Bücherregal stehen. Dem Protest schließen sich unter anderem an die feministische Buchhandlung She Said und Germany's Next Topmodel-Kandidatin Jana Heinisch. Der Blog appelliert:
Schreibe eine negative Bewertung für das Buch und weise auf die Gefahren hin. Schreibe den Verlagen eine persönliche Nachricht über die sozialen Medien oder per E-Mail. Verbreite die Protestaktion über deine eigenen Kanäle. Unterschreibe unsere Petition.
Kontaktdaten der betroffenen Verlage DTV und Hansa werden angegeben. Links zu einschlägigen Online-Buchhändlern und der Pfad zur Petition auf change.org. Das Buch wird gelesen, seziert, oft nicht komplett gelesen, sondern stattdessen zurückgegriffen auf eine kurze Online-Vorschau. Am 18. Dezember reagieren DTV und Hansa mit einem gemeinsamen Statement und nehmen das Buch aus ihrem Programm. Keine offizielle Pressemitteilung. Am 22. Dezember meldet sich noch einmal der Instagram-Account @schwestersuffragette mit einem 10-teiligen Posting und fragt:
Wann darf man fordern, Bücher aus dem Verkehr zu ziehen?
In der Story wird offengelegt, welche Formen psychischer Gewalt in Deutschland verboten sind. Sogenannter psychischer Missbrauch, wie er angeblich propagiert wird in Greens Buch, gehört nicht dazu. Schwester Suffragette findet Artikel 1 des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar, und schlussfolgert:
Wenn ein Buch uns nicht passt, wir mit ihm nicht übereinstimmen, wir denken, dieses Buch darf es doch nicht geben, dann haben wir also durchaus einen festen Maßstab, den wir anlegen können. Verletzt das Geschriebene die Würde von Menschengruppen? Ruft es dazu auf, es zu tun?
Dieses Posting bekommt 115 Likes. Dann ist Weihnachten. In den Skiorten liegt Schnee, ebenfalls wie unter Schnee begraben sind Robert Greene und sein Buch Die 24 Gesetze der Verführung. Bei Hansa ist die Hardcover-Ausgabe ohnehin seit 2010 vergriffen, nur die kleine DTV-Kompaktversion verkaufte sich 2020 immerhin 3000 Mal. Wer eines dieser Exemplare liest, der wird sich wundern, denn mitnichten ist dieses Buch ein Ratgeber, sondern tatsächlich eine Kulturgeschichte. Diese argumentiert entlang zahlreicher Schriftsteller der Weltliteratur. Heinrich Manns Professor Unrat ist selbstverständlich auch vertreten. Das inkriminierte Kapitel über die Wahl des richtigen Opfers erzählt von Sören Kierkegaards Tagebuch des Verführers, von Kleopatra und Marcus Antonius, von Napoleon, der das französische Volk verführte. Der Ton ist unterhaltsam und ironisch. Deutlich wird, die 24 Gesetze der Verführung wollen selbst verführen. Diese Kongruenz von Form und Inhalt ist ein Stilmittel, und weil es ein Stilmittel ist, berührt der gut gemeinte Erregungssturm gegen dieses Buch die sensible Frage nach der Statthaftigkeit manipulativer Erzählverfahren. Wer Robert Greene aus den Bücherregalen verbannen will, der muss auch die zitierten Werke streichen. Den Tristan des Gottfried von Straßburg, Flauberts Madame Bovary, Stendhals über die Liebe. Sie alle erzählen von verführerischen Mächten und können psychische Gewalt motivieren. Vom Grundgesetz wird diese Literatur selbstverständlich nicht berührt. So erscheint die Protestaktion zweifelhaft aufgrund ihrer pseudo-juristischen Argumentation, aufgrund der böswilligen Falsch-, Viertel- und Nichtlektüre des Buchs, aufgrund des moralischen Furors, der vermuten lässt, wenige hätten Robert Greene, doch viele Georg Franks Ökonomie der Aufmerksamkeit gelesen. Bis jetzt wurde in dieser Causa die Chance zu einem echten Diskurs über Ästhetik, über Moral, über psychische Gewalt leichtfertig vertan. Man könnte diese Diskussion beginnen entlang Robert Greenes Die 24 Gesetze der Verführung, doch dafür müsste es wieder erhältlich sein und gelesen werden.
Jan Drees über die Debatte um Robert Greene, Die 24 Gesetze der Verführung, ein Buch, das nicht mehr verkauft wird. Weiterhin nicht nur unstrittige, aber dann wieder aktuelle literarische Neuerscheinungen für junge LeserInnen gibt es morgen wieder, samstags, dann ab 16.05 Uhr. Und hier im Programm geht es nach den Nachrichten gleich weiter bei Forschungsaktuell mit der Frage: Wie gefährlich sind die neuen Corona-Mutationen? Mein Name ist Miriam C. und das war's vom Büchermarkt.